Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Genauere Wettervorhersagen. Daran arbeiten Meteorologen in ganz Europa. Um das zu erreichen, sollen bald neue Wettersatelliten ins All starten. Was die leisten sollen, erklären wir gleich. Außerdem klären wir, was die Wikinger mit dem Aussterben der Walrosse auf Island zu tun haben. Und es geht auch um die Frage, wem eigentlich die Rechte an seltenen Darmbakterien gehören. Klingt erstmal abwegig, könnte in Zukunft aber noch wichtig werden. Warum? Dazu gleich mehr. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker. Guten Tag. Zunächst geht's aber um die Energieproduktion weltweit. Vor fast genau 45 Jahren, im November 1974, wurde die IEA gegründet, die Internationale Energieagentur. Damals als Reaktion auf die erste große Ölkrise. Es ging der IEA vor allem darum, die Energieversorgung weltweit sicherzustellen. Mittlerweile sind wegen der globalen Erwärmung die hohen CO2-Emissionen in den Fokus gerückt. Ziel ist eine möglichst nachhaltige Nutzung von Energie. Das zeigt sich auch im neuen World Energy Outlook, der Bibel der Energiewirtschaft, wie der IEA-Bericht auch genannt wird. Heute wurde er veröffentlicht, Volker Mrazek hat ihn sich für uns angesehen.
In ihrem neuen Weltenergieausblick beschreibt die IEA wie gewohnt mögliche Entwicklungspfade in der Zukunft. Diesmal blicken die Fachautoren der Internationalen Energieagentur aber auch zurück in die Vergangenheit.
Since 1919, the global population has risen from less than 2 billion.
Seit dem Jahr 1919 ist die Weltbevölkerung von unter einer Milliarde auf weit über 7 Milliarden gewachsen. Und wir verbrauchen heute, 100 Jahre später, 10-mal so viel Energie. Bisher ging es vornehmlich darum, den steigenden Energiebedarf zu decken, statt den Verbrauch von Brennstoffen zu reduzieren.
Der britische Wirtschaftswissenschaftler Tim Gold, er ist einer der Hauptautoren des Berichts. Darin beklagen die IEA-Experten ein starkes Missverhältnis. Obwohl die globale Erwärmung energisches Gegensteuern erfordere, stiegen die Emissionen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid noch immer. Hauptursache die Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas.
Es ist interessant zu sehen, was die CO2-Emissionen in letzter Zeit hochtreibt. Das ist vor allem die fossile Energieerzeugung und an zweiter Stelle sind es SUVs. Die Geländewagen verbreiten sich viel schneller als Elektroautos. Mehr als 200 Millionen sind derzeit auf den Straßen unterwegs, aber nur knapp über 5 Millionen Elektroautos. Allein in 2018 wurden weltweit 33 Millionen SUVs verkauft. Diese Fahrzeuge lassen sich nur schwer elektrifizieren und sie verbrauchen rund ein Viertel mehr Energie als normale Mittelklassewagen.
In ihrem Report präsentieren Gold und seine Kollegen verschiedene Szenarien für die Zukunft. Eines davon zeigt, was geschehe, wenn die Regierungen alles umsetzten, was sie sich vorgenommen haben, um Energie effizienter zu nutzen und Emissionen zu reduzieren. Selbst dann, so das Ergebnis, würde der globale Energiebedarf bis 2040 weiter zunehmen, und zwar um 1% jährlich. Damit verbunden wären dann auch weiter steigende CO2-Emissionen. Die Politik betreibe den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger wie Windkraft und Photovoltaik nicht mit dem nötigen Nachdruck, folgert Tim Golds Kollegin, die italienische Umweltingenieurin Laura Cozzi.
Noch immer bilden Kohlekraftwerke das Rückgrat der Energieerzeugung. Ihr Anteil liegt nach wie vor bei fast 40%. Weltweit sind Anlagen mit einer Leistung von über 2000 Gigawatt installiert. 170 Gigawatt werden derzeit zugebaut. Und es gibt Pläne für weitere Kraftwerke. Die meisten dieser Anlagen stehen in Asien und sollen 40 Jahre oder länger laufen.
Es gäbe mehrere Wege, um die Emissionen der ganzen Kohlemeiler zu verringern, heißt es im neuen Weltenergieausblick. Man könne die Anlagen mit einer CO2-Abscheidung nachrüsten oder sie auf die Co-Verbrennung von Biomasse umstellen, wie es zum Beispiel in Großbritannien geschieht. Und natürlich könne man sie auch vorzeitig außer Betrieb nehmen. Erstmals legt die IEA in ihrem Ausblick ein besonderes Augenmerk auf Afrika. Nirgendwo sonst werde die Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren so stark wachsen, sagt Laura Pozzi.
40% aller zuletzt neu entdeckten Erdgasvorkommen liegen in Afrika. Und immer mehr Menschen dort werden bald Gas anstelle von Biomasse zum Kochen verwenden. Dabei könnte man auch die Solarenergie auf dem Kontinent kräftig ausbauen. In Afrika schlummern 40%. 40% des weltweiten Potenzials von Photovoltaikanlagen. Ausgeschöpft ist bisher aber gerade mal 1%.
Von einer wirklich nachhaltigen Energieversorgung, so das Fazit des Berichts, ist die Welt noch immer riesige Schritte entfernt.
Noch immer steigt der Energiebedarf weltweit und damit auch der CO2-Ausstoß. Volker Mrazek über den Weltenergieausblick der Internationalen Energieagentur. Beim Thema Artensterben denkt man erstmal an große Tiere wie Wale, Nashörner oder Pandabären, vielleicht auch noch an Bienen und andere Insekten. Aber auch bei den Mikroben wird die Artenvielfalt kleiner. Und das kann für den Menschen schlimme Folgen haben, nämlich dann, wenn das Mikrobiom betroffen ist, also die Mikroorganismen, die in und auf uns leben. Dieser Ansicht sind zumindest Mikrobiologen und deshalb planen sie ein Projekt, das die mikrobielle Vielfalt für die Zukunft sichern soll. Eine Art Arche für das Mikrobiom. Thomas Schröder berichtet.
Wenn die Mikrobiologin Gloria Domingos-Bello sich auf die Suche nach einer möglichst großen Artenvielfalt macht, geht es ihr wie den Ökologen. Sie muss weite Wege zurücklegen und sich in abgelegene Regionen durchschlagen. Zum Beispiel zum indigenen Volk der Yanomami im Amazonasgebiet.
Die finden es lustig, dass wir von so weit her aus den Städten zu ihnen kommen, nur um ihre Hinterlassenschaften zu holen. Aber dann erklären wir ihnen den Grund und sie verstehen das. Besonders, wenn wir ein Mikroskop mitbringen und ihnen all die winzigen Organismen in ihren Exkrementen zeigen. Und wir sagen ihnen dann, dass sie viele verschiedene Lebensformen in sich tragen, die wir verloren haben.
Tatsächlich konnte die Mikrobiologin bereits zeigen, dass die Yanomami, die vermutlich seit 11.000 Jahren relativ isoliert mitten in Südamerika leben, etwa doppelt so viele Mikrobenarten im Darm, auf der Haut und auf ihren Schleimhäuten haben, wie Bewohner westlicher Länder. Allerdings stellte sie ebenfalls schnell fest, auch diese Vielfalt schwindet. Und zwar, weil die indigenen Menschen immer häufiger mit der westlichen Medizin in Kontakt kommen. Die Angst vor diesem unwiederbringlichen Verlust brachte sie auf eine Idee, wie ihr Mann Martin Blaser berichtet, ebenfalls Mikrobiologe.
Gloria had this idea based on the successful seed vault.
Gloria hatte diese Idee, die sich an das erfolgreiche Archiv für Samenarten auf Spitzbergen in Norwegen anlehnt. Wir haben uns mit den Machern dieses Samentresors in Verbindung gesetzt und uns ausgetauscht. So haben wir erfahren, dass sie dort 30 Jahre für ihr Projekt gebraucht haben.
Seitdem drängt es die Forscher zur Eile. Denn von der Vielfalt des Mikrobioms könne bereits in 10 Jahren nicht mehr viel übrig sein, sagt Gloria Domingos-Bello. Mit womöglich drastischen Folgen für die Gesundheit der Menschen. Denn es gibt Hinweise darauf, dass ein gestörtes oder verarmtes Mikrobiom eng mit bestimmten Krankheiten wie etwa Asthma, Diabetes oder Autismus zusammenhängt. Neben einer einseitigen Ernährung und übertriebener Hygiene sei dafür vor allem ein zu sorgloser Umgang mit Antibiotika verantwortlich, meint der Mikrobiologe und Arzt Martin Blaser.
Wir wissen seit langem, dass Antibiotika die Umwelt verändern. Die bekannteste Nebenwirkung ist die Entwicklung von Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind. Dem wurde schon viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der größere Teil des Problems, das sind die Auswirkungen auf das Mikrobiom.
Noch sind viele Zusammenhänge zwischen dem Mikrobiom und der Gesundheit nicht erforscht. Viele Mikrobenarten sind nicht einmal bekannt. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass man die derzeit noch vorhandene Vielfalt irgendwie bewahre, finden Domingos-Bello und Blaser. Sie haben daher gemeinsam mit der Universität Kiel und einer portugiesischen Stiftung eine Machbarkeitsstudie für das Mikrobenarchiv in Auftrag gegeben. In Berlin werden sie mit den Gutachtern in dieser Woche erste Zwischenergebnisse diskutieren. Denn es gibt noch viele Fragen zu klären. Was ist die beste Konservierungsmethode für Mikroben? Einfrieren, gefriertrocknen oder vielleicht beides? Wer kommt als Geldgeber in Frage? Ist die kalte Arktis ein guter Ort für die Arche oder doch eher ein Tunnel in den Schweizer Bergen? Nicht zuletzt seien auch rechtliche Fragen noch zu klären, meint Martin Blaser.
Wenn wir die Exkremente von einem Mensch aus irgendeinem Land haben, wem gehören diese Exkremente dann?
Denn sollte sich herausstellen, dass sich mit bestimmten seltenen Mikroben des Archivs Krankheiten behandeln lassen, dann könnten diese schnell sehr wertvoll werden.
Mikroorganismen für die Zukunft sichern, ein Beitrag von Thomas Schröder. Wie wird das Wetter? Gibt es vielleicht ein lokales Gewitter oder streckenweise dichten Nebel auf der Straße? Solche Fragen zu beantworten soll Meteorologen in Zukunft leichter fallen. Ab 2021 starten neue europäische Wettersatelliten ins All, die dritte Generation der sogenannten Meteosat-Satelliten. Ein neues Zeitalter der Wettervorhersage bricht an, so heißt es sogar in einer Einladung zu der Konferenz, die dazu gerade in Darmstadt läuft, bei EUMETSAT, der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten. Dort ist auch Hans-Joachim Koppert. Er leitet beim Deutschen Wetterdienst den Bereich Wettervorhersage. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was das denn für neue Satelliten sind.
Es geht im Prinzip um zwei verschiedene Arten von Satelliten. Es geht einmal um einen geostationären Satelliten, das ist der METOSAT, den wir eigentlich alle schon kennen oder den Namen schon mal gehört haben, der in einer geostationären Bahn in 36.000 Kilometer Höhe über der Erde steht. Und es geht um polar umlaufende Satelliten, die wesentlich tiefer fliegen, so etwa zwischen 800 und 900 Kilometer.
Und was können diese Satelliten, was bisherige Satelliten noch nicht konnten?
Also der Meteosat, der macht wirklich einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne. Wir haben einerseits deutlich bessere räumliche und zeitliche Auflösung. Also in einem thermischen Spektralkanal, da erhöht sich die Auflösung zum Beispiel von 3 Kilometer auf 1 Kilometer.
Also es gibt eine bessere Auflösung dieser Daten. Ja. Inwiefern wird dadurch am Ende die Wettervorhersage besser?
Wir wollen versuchen, die Gewittersysteme beispielsweise früher zu erkennen, wenn sie noch sehr klein sind. Oder denken Sie an Nebelerkennung und Nebelvorhersage. Da kleine Täler kommen bei einer groben Auflösung überhaupt nicht zum Vorschein. Das ist dann einfach nur so eine graue Masse. Wenn Sie eine höhere Auflösung haben, dann sehen Sie ein schönes weißes Band. Und da gibt es viele Anwendungen dafür. Denken Sie nur mal ans autonome Fahren. Wenn Sie da um die Ecke biegen, dann wollen Sie ja nicht von einer Nebelbank überrascht werden, wenn es vielleicht Systeme schon gibt, die sowas beobachten können.
Wenn dann am Ende alle Satelliten so funktionieren, wie sie sollen und auch das System darauf eingestellt ist, wie viel besser wird denn die Wettervorhersage dann?
Das ist eine gute Frage, die kann ich Ihnen so leicht quantifiziert nicht beantworten, weil wir haben ja auch noch sehr viel, sagen wir mal, Forschungsarbeit zu leisten. Und der Übergang von Forschung und den operationellen Betrieb ist natürlich immer mit Unsicherheiten verbunden.
Aber das ist schon Ihr Ziel, auch als Leiter der Wettervorhersage, dass eben die Vorhersage genauer wird, zutreffender und vielleicht auch weiter in die Zukunft, oder?
Ja, freilich. Wir werden auch was gewinnen, nur weil ich Ihnen jetzt nicht in die Hand sagen kann, was es ist, heißt es nicht, dass wir daran nicht arbeiten. Also ich erwarte zum Beispiel, dass wir die Warnung, die Vorwarnzeit, dass wir die deutlich verkürzen können mit Hilfe der neuen Verfahren. Wir haben nämlich einen Teil der Entwicklung von Gewitterwolken. Die können wir momentan noch nicht vernünftig behandeln. Das ist die Phase, wo die Wolken schon wachsen, wo aber noch keine Blitze aufgetreten sind. Und da gibt es nur Satelliten, die diese Phase beobachten können. Kein Radarsystem kann da sinnvolle Ergebnisse liefern. Und momentan ist die Auflösung noch zu gering, damit man zweifelsfrei erkennen kann, ob da jetzt eine gefährliche Entwicklung im Gange ist oder nicht. Weil zurzeit haben unsere Verfahren noch eine zu hohe Fehlalarmrate. Wenn wir jetzt das neue System haben, dann können wir vielleicht die Vorwarnzeit um 10 bis 15 Minuten erhöhen.
Jetzt sind Sie ja gerade in Darmstadt auf einer Fachkonferenz zu genau diesem neuen Satellitensystem. Wie ist denn da so die Stimmung? Also wie blicken die Teilnehmer auf die neuen Satelliten? Herrscht da Vorfreude oder sind die besorgt darüber, dass man diese ganzen Daten ja auch erstmal auswerten muss?
Naja, wir brennen ja alle für unsere Aufgabe. Also ich glaube, jeder begreift es als Chance. Und ich sehe MTG, also den Meteosat der dritten Generation, mit dem, was er alles anbietet, fast als eine Revolution. Also ich erwarte mir da sehr viel davon. Und da müssen wir die technischen Probleme einfach lösen. Ja, Sie haben recht, die Datenmengen sind enorm. Aber in Europa gibt es eben Bestrebungen. EUMETSAT arbeitet dran, das Europäische Zentrum für mittelfristige Vorhersage. Wir arbeiten alle zusammen, damit wir die Problematik der unglaublichen Datenmengen, die da auf uns zukommen, in den Griff bekommen. Und heute stehen ja, sagen wir mal, Technologien wie Cloud-Technologien zur Verfügung, die gerade für solche Dinge auch gemacht sind und in der Lage sind, mit solchen Dingen umzugehen.
Cloud-Technologien also, um Wolkendaten besser auszuwerten. Die nächste Generation von Satelliten soll genauere Wettervorhersagen möglich machen. Darüber habe ich mit Hans-Joachim Koppert vom Deutschen Wetterdienst gesprochen. Dass es auf Island früher einmal Walrosse gab, darauf deuten heute nur noch einige Ortsnamen und ein paar alte Sagen hin. Und auch noch etwas konkreter, alte Knochenfunde. Analysen dieser Knochen liefern jetzt neue Erkenntnisse darüber, warum die Meeressäuger auf Island ausgestorben sind. Die Wikinger waren wohl schuld daran, berichten dänische Forscher. Dagmar Röllich mit den Einzelheiten.
1831 entdeckte ein Bauer namens Malcolm MacLeod in einer Düne auf einer der Inseln der Äußeren Hebriden eine Steinkiste. In ihr steckten 79 Schachfiguren. Sie stammten aus dem 12. Jahrhundert und waren fast alle aus Walross-Elfenbein geschnitzt worden. Später stellte sich heraus, dass dieses Walross-Elfenbein aus Island stammt. Doch anders als in Kanada oder Sibirien, auf Grönland oder Svalbard, gibt es diese Tiere auf Island schon lange nicht mehr.
So we want to find out whether these
Uns hat nun interessiert, welche verwandtschaftlichen Verhältnisse zwischen diesen isländischen Walrossen und den anderen arktischen Populationen bestanden, wann sie verschwunden sind und wie schnell.
Dass es sie doch einmal gegeben habe, wisse man aus Knochenfunden in Nordwestisland und aus historischen Quellen, erklärt Morten Olsson von der Universität Kopenhagen. Doch was ist mit ihnen passiert? Um das herauszufinden, haben die Forscher zunächst die Überreste von 34 auf Island gefundenen Walrossen datiert.
Die Radiokarbon-Datierung ergab, dass die Walrosse über Jahrtausende hinweg auf Island gelebt haben, und zwar in etwa bis zu jener Zeit, als die Wikinger ankamen. Danach haben wir nur noch wenige Walrossknochen gefunden. Es sieht so aus, als ob es nach der Ankunft der Wikinger einen massiven Einschnitt im Bestand gegeben hat.
Nur 3 der 34 Skelette stammten aus der Zeit nach 874, dem Jahr, als die Wikinger begannen, Island zu besiedeln. Haben die Wikinger die Tiere also ausgerottet oder vertrieben? Diese Frage sollte mit Hilfe der Mitochondrien-DNA beantwortet werden. Mitochondrien-DNA deshalb, weil davon in den Zellen mehr ist als von der Zellkern-DNA, bei viele Jahrhunderte alten Knochen ein Vorteil.
Wir konnten so sehen, dass die isländischen Walrosse alle derselben evolutionären Linie angehören. Mehr noch, diese evolutionäre Linie taucht nirgends in den heute lebenden Walrossen auf. Diese Population war einzigartig.
Der Mitochondrien-DNA zufolge haben sich die Tiere nicht mit anderen Walrossbeständen vermischt. Damit, so die Forscher, sei es unwahrscheinlich, dass sie bei Ankunft des Menschen in andere Gebiete flohen, so wie es andernorts in der Arktis passiert ist. Aus allen ihren Informationen und den Sagas und zeitgenössischen Berichten rekonstruierten Morten Olsen und seine Kollegen dann, was auf Island möglicherweise passiert ist.
Es sieht so aus, als ob es über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg eine Walrosspopulation auf Island gegeben hat und dass ihr Verschwinden mit der Ankunft der Wikinger zusammenfällt. Es kann durchaus sein, dass dabei auch andere Faktoren eine Rolle spielten, dass der Bestand bereits durch Klimaveränderungen unter Druck war, beispielsweise. Aber sie konnten sich auf Island halten, auch wenn es vielleicht nicht mehr so viele waren wie zuvor oder sie weniger Nachwuchs großzogen, bis der Mensch kam und der versetzte ihnen den letzten Schlag.
Wahrscheinlich also hat der Mensch die isländischen Walrosse auf dem Gewissen. Durch die kommerzielle Jagd und den Handel mit dem im Mittelalter sehr wertvollen Walross-Elfenbein.
Wegen der Wikinger gibt es auf Island keine Walrosse mehr, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen des Tages aus Wissenschaft und Forschung, heute mit Lucian Haas.
Warum der Mensch und vor allem Kleinkinder, ja selbst Babys im Mutterleib, häufiger einen Schluckauf entwickeln, gilt noch immer als rätselhaft. Forscher des University College London präsentieren jetzt im Fachblatt Clinical Neurophysiology eine mögliche Erklärung. Das Hicksen spielt demnach eine wichtige Rolle dabei, das Hirn darauf zu trainieren, Zwerchfellbewegungen wahrzunehmen und darüber die Atmung zu kontrollieren. Die Forscher hatten bei Neugeborenen während Schluckaufmomenten Hirnströme gemessen. Dabei stießen sie auf wiederkehrende Muster, die zeigen, dass das Gehirn Nervenreize des Zwerchfells mit dem durch das Hicksen verursachte Geräusch verknüpft. Das könnte Prozesse im Hirn fördern, die Babys helfen, ihre Atemmuskulatur überwachen zu lernen.
Auch für Hunde bedeuten hohe Töne oben.
Wenn sich Dinge nach oben bewegen, assoziieren wir Menschen das mit einem höher werdenden Ton. Sinkt etwas ab, passen tiefere Klänge dazu. Das Phänomen wird audiovisuelle crossmodale Verknüpfung genannt. Und es ist nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Hunden zu beobachten, wie eine Studie britischer Forscher im Fachmagazin Biology Letters zeigt. Die Wissenschaftler machten Experimente, bei denen sie Hunden auf einem Bildschirm Punkte zeigten, die sich entweder von oben nach unten oder von unten nach oben bewegen. Dabei spielten sie fallende oder steigende Tonfolgen ab, mal in passender, mal in unpassender Zuordnung. Die Hunde schenkten dabei Kombinationen, bei denen ein sichtbares Steigen oder Sinken mit der entsprechenden Tonhöhenveränderung verbunden war, deutlich mehr Aufmerksamkeit. Die Hunde empfinden das offenbar auch als stimmig.
Der Sauerstoffgehalt der Marsatmosphäre schwankt.
3 Marsjahre lang, was rund 5 Erdjahren entspricht, hat der NASA-Rover Curiosity auf dem roten Planeten gemessen, aus welchen Gasanteilen sich die Marsatmosphäre zusammensetzt. Dabei ist Forschern etwas Rätselhaftes aufgefallen. Der Sauerstoffanteil, der dort im Durchschnitt nur rund 0,16% des Gasvolumens ausmacht, ist starken saisonalen Schwankungen unterworfen. Im Frühjahr und Sommer schnellt die Sauerstoffmenge um knapp ein Drittel in die Höhe, wobei sich die Werte von Jahr zu Jahr noch unterscheiden, berichten die Wissenschaftler im Journal of Geophysical Research Letters. Eine schlüssige Erklärung für das Phänomen gibt es bisher nicht. Es müsse eine noch unbekannte chemische Quelle und Senke für den Sauerstoff geben, so die Forscher.
Bakterien könnten den Klimawandel verstärken.
Wenn sich Bakterien an höhere Temperaturen anpassen, dann beschleunigen sie in der Regel ihren Stoffwechsel und setzen dabei mehr CO2 frei. Das könnte wiederum den Klimawandel weiter antreiben, schreiben britische Forscher im Fachmagazin Nature Communications. Die Wissenschaftler untersuchten für 482 Arten von Prokaryoten, zu denen Bakterien und Archaeen gehören, den genauen Zusammenhang zwischen Temperatur, Atmung und CO2-Ausstoß. Dabei zeigte sich, bei den meisten steigt mit der Temperatur der CO2-Ausstoß, und zwar stärker, als es bisher in Klimamodellen berücksichtigt wird. Die Forscher sehen sogar eine doppelte Gefahr. Mit den Temperaturen könnte in vielen Regionen auch die Zahl der Bakterien wachsen, was deren Einfluss aufs Klima zusätzlich steigern würde.
Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 fliegt zur Erde zurück.
Hayabusa 2 war in diesem Jahr auf dem Asteroiden Ryugu gelandet, um dort Proben zu sammeln. Jetzt hat die Sonde ihre Heimreise angetreten, das gab die japanische Raumfahrtbehörde JAXA bekannt. An Bord befindet sich eine Kapsel mit Proben von Kohlenstoff und organischem Material von Ryugu. Die Kapsel soll Ende 2020 zur Erde zurückgebracht werden. Forscher erhoffen sich durch die Analyse der Proben weitere Hinweise darauf, wie unser Sonnensystem vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist.
Sternzeit 13. November. Philae, Europas Kometenlander. Vor 5 Jahren waren die Kometenforscher weltweit in größter Aufregung. Die ESA-Sonde Philae war auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko gelandet und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warteten gespannt auf Messdaten von der Oberfläche. Philae war die Tochterkapsel der Rosetta-Sonde, die den Kometen über 2 Jahre lang umkreist hat. Bei der Landung am 12. November 2014 prallte sie zweimal zurück in den Weltraum, bis sie etwas schief zum Stehen kam. Leider hat Philae genau an einer der schattigsten Ecken auf Churi festgemacht. Dadurch ließ sich die Batterie nicht über Solarzellen aufladen und die Sonde konnte nur 2,5 Tage lang Messungen auf der Oberfläche durchführen. Wie sich zeigte, hat der Komet eine bis zu 50 cm dicke Kruste, unter der sich recht weiches Material aus Eis und Staub befindet. Das Material ist sehr porös und enthält offenbar viele Hohlräume. Die Daten des Landers liefern einzigartige Einblicke in den Aufbau eines Kometen. Das Philae-Team rund um Stefan Ulametz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ließ die Öffentlichkeit praktisch in Echtzeit an dem Geschehen auf dem eisigen Brocken teilhaben. Dagegen hat das Team der Hauptkamera der Muttersonde Rosetta nur äußerst spärlich und meist stark verzögert aktuelle Bilder veröffentlicht. Philaes Reise geht in ferner Zukunft erst richtig los. Im Laufe von einigen tausend Jahren wird der eisige Komet allmählich zerfallen. Irgendwann gelangt Philae wieder in den freien Weltraum und zieht dann auf ewig um die Sonne.
In Brandenburg soll ein neues Tesla-Werk entstehen. Das ist gleich eines der Themen in Wirtschaft und Gesellschaft, dann mit meiner Kollegin Sandra Pfister. Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Danke fürs Zuhören.